Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Pop-up, also aufploppen, dieser Begriff weckt negative Erinnerungen an Zeiten, als beim Surfen im Internet ständig unerwünschte Werbefenster auftauchten. In Corona-Zeiten haben wir allerdings gelernt, dass ein Pop-up-Weihnachtsmarkt ja vielleicht doch besser ist als gar keiner. Und als die Leipziger Buchmesse nun zum dritten Mal abgesagt wurde, da haben unabhängige Verlage beschlossen, auf eigene Faust eine Pop-up-Buchmesse zu realisieren. Die Alternativveranstaltung findet nicht in den Messehallen statt, sondern im soziokulturellen Zentrum Werk 2 im Leipziger Süden. Und natürlich ist sie viel kleiner als die Buchmesse sonst. Ein einmaliges Event soll es bleiben, mit dem man ein Zeichen für die Bücherstadt Leipzig setzen will, ohne sich gegen die etablierte Messe zu richten oder gegen die Verlage, die mit ihrer Absage für den Ausfall der Buchmesse gesorgt haben. Mehr als 50 unabhängige Verlage präsentieren also zurzeit ihre literarischen Neuerscheinungen in Leipzig. Und mein Kollege Alexander Moritz hat sich dort umgesehen.
Gedränge in der ehemaligen Fabrikhalle Werk 2 im Leipziger Süden. In drei Reihen stehen hier die 60 Verlagsstände der Pop-up-Buchmesse. Nahezu ausverkauft, Karten gibt es nur noch für einzelne Lesungen.
Ich finde, es ist gelungen. Also als Alternative durchaus in Ordnung.
Eine kunterbunte, schöne Mischung von kleinen und großen Verlagen. Aber es ersetzt bei weitem nicht die große Buchmesse. Und es ist ein Jammer, dass die ausgefallen ist. Es ist ein Signal, dass es solch eine Veranstaltung im Frühjahr braucht, um Leser, Leserinnen und Autoren zusammenzubringen. Und wir haben es die letzten Jahre vermisst.
Neben Leipziger Publikum sind auch auswärtige Gäste gekommen, wie diese Besucherin aus Hamburg.
Bisschen kleiner, aber ich konnte jetzt auch das dritte Jahr nicht darauf verzichten. Und deswegen musste ich herkommen. Und als ich gehört habe, dass es eine alternative Buchmesse gibt und es gibt ja auch ganz viele Lesungen, habe ich dann beschlossen, trotzdem herzukommen.
Statt aufwendiger Stände präsentieren die Verlage ihre Sortimente auf schmucklosen weißen Tischen.
Ein großer Unterschied finde ich zur normalen, in Anführungszeichen, Leipziger Buchmesse, aber sehr schön und heimelig ist jetzt das falsche Wort, aber man kommt leichter ins Gespräch, finde ich, weil es halt ein bisschen kleiner ist.
Es ist alles auf einer Augenhöhe. Es gibt keine Star-Autoren, Autorinnen am Stand. Es gibt die Gleichberechtigung an Aufmerksamkeit und das ist natürlich auch richtig gut.
Wie zum Beweis kommt der israelische Schriftsteller Thoma Gardi vorbei. Im weit offenen Hemd schlendert der diesjährige Buchpreisträger an den Ständen entlang.
Ich bin früh aufgestanden für ein Interview. Kater vom Party gestern, jetzt ein bisschen Messe so gucken. Ich meine, es ist doch gut und wichtig, dass die normale Messe doch stattfinden wird. Es ist aber auch sehr angenehm, hier zu sein. Das ist irgendwie überschaubar, kleiner, intimer, ist auch schön. Ich würde mir wünschen, dass es die beiden gibt, jedes Jahr.
Organisiert hat den Messeersatz eine Gruppe kleinerer Verlage, ehrenamtlich. Mehr als doppelt so viele Anmeldungen wie Stellplätze habe es im Vorfeld gegeben, sagt Mitorganisator Leif Greinus vom Dresdner Verlag Wohland und Quist.
Die Rückmeldungen jetzt sind fantastisch. Also wir haben nur lobende Worte und alle sind begeistert. Und es ist eine wahnsinnig gute Stimmung und das tut gut. Also das ist sozusagen ein hervorragender Start gewesen für das Bücherjahr.
Als Ersatz für die Buchmesse sehen die Verlage das Pop-up aber nicht. Bei Buchverkäufen und öffentlicher Aufmerksamkeit kann die Minimesse nicht mithalten.
Ganz ehrlich, unabhängig von der großen Arbeit, die jetzt damit drin steckte, ist es schon was anderes, ob man das für 10.000 Besuche macht oder für 280.000. Und wir brauchen schon das große Besteck.
Doch verkaufte Bücher sind nicht alles, was zählt, sagt Christine Listau, Leiterin des Verbrecherverlags.
Vor allem ist es schön, dass der Literaturbetrieb sich gegenseitig sieht und austauscht und wir in Gespräch kommen, auch mit dem Publikum. Und dass unsere Autoren Lesungen haben, eine Bühne bekommen, wieder richtiges Publikum haben, nicht einfach nur im Fernsehen, wo sie gar kein Feedback bekommen. Und das ist halt kleiner, aber es findet statt und das ist wichtig.
Etwa 300 Lesungen finden am Wochenende in Leipzig statt. Quer durch die Stadt, in Buchhandlungen, Kneipen und anderen Kulturorten. Die Aufbruchstimmung wird getrübt vom Krieg in der Ukraine. Was kann Literatur leisten im Kampf gegen Putin, fragt am Abend die Schriftstellervereinigung PEN ukrainische, russische und belarussische Autoren. Die Zeitenwende war auch gestern zu spüren, bei einer Veranstaltung mit dem neuen Sondergesandten der Bundesregierung für den Westbalkan, Manuel Sarrazin.
Dass jeder tote russische Soldat für die Sicherheit der NATO ein Segen ist, leider, schrecklicherweise,
sagte der Regierungsvertreter im Rahmen einer Diskussion mit Zeitredakteur Ulrich Ladurner.
Balkan, aber eben auch Ukraine, ist der Beitritt dieser Länder zur EU ein Teil dieses Wehrhaftigwerdens.
Also wenn man es zynisch sagen darf, sieht man ja gerade, dass ein Beitritt der Ukraine zur Wehrhaftigkeit wohl beitragen würde. Ja, die haben ja an einem Tag so viele russische Panzer abgeschossen wie die Bundeswehr-Einsatzfähigkeit, wow. Pi mal Daumen.
Ungewohnt Undiplomatisches, auch dafür ist Leipzig ein Forum, das in diesem Jahr wohl noch notwendiger ist als jemals zuvor.
Alexander Moritz war das mit einer Reportage von der Pop-Up-Buchmesse in Leipzig, auf der natürlich auch der Krieg in der Ukraine ein Thema war. In Zeiten, in denen so viele Menschen im Krieg sterben oder verletzt werden, geliebte Menschen verlieren oder ihr gesamtes Hab und Gut, da fällt es schwer, über den Erhalt von Kulturgütern zu sprechen. Doch auch sie sind in der Ukraine in Gefahr. So geht die Denkmalschutzorganisation World Heritage Watch davon aus, dass der russische Präsident Putin das kulturelle Erbe der Ukraine zerstören will und seine wichtigsten Objekte nach Moskau bringen lassen möchte, um sie dort als Zeugnisse russischer Kultur zu präsentieren. Um das zu verhindern, ruft die Organisation Museen, Ausstellungshäuser und Galerien dazu auf, Verpackungsmaterialien zu spenden, um die ukrainischen Kulturgüter in Sicherheit zu bringen. Eine von vielen Initiativen, wie sie auch Museen aus ganz Europa gestartet haben. Der Deutsche Museumsbund hat solche Initiativen auf seiner Website zusammengestellt und ich habe die stellvertretende Geschäftsführerin Silvia Willkomm gefragt, welche Initiativen denn zurzeit besonders wichtig sind.
Also ich denke, aktuell ist besonders wichtig, schnelle Hilfe zu leisten. Das sind die Spendenaktionen, die die Museen durchführen. Ein ganz bewährtes Modell ist zum Beispiel der freie Eintritt, der ins Haus gewährt wird. Und viele Museen kombinieren das natürlich dann auch mit Veranstaltungen zum Thema. Also zahlreiche Museen in Deutschland haben über ein gesamtes Wochenende ihren Besucherinnen und Besuchern freien Eintritt ermöglicht und dann zu Spenden aufgerufen. Zusammen mit Künstlerinnen und Künstlern haben sie an den Tagen besondere Veranstaltungen und Initiativen angeboten, um auch in Austausch zu kommen, einfach über die Situation in der Ukraine, um Besucherinnen und Besuchern Möglichkeiten zu geben, etwas dazu zu sagen und ins Gespräch zu kommen. Da sind schon enorme Spendengelder zusammengekommen, die dann an Hilfsorganisationen weitergegeben wurden. Ich denke, das ist etwas, was Museen sehr schnell und sehr unkompliziert umsetzen können. Andere Museen wiederum haben ihre Eintrittsgelder, die Gewinne daraus komplett dann an Hilfsorganisationen gespendet. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit den Menschen ins Gespräch kommen und einfach auch neben der Hilfe, die wir leisten können, da auch Möglichkeiten bieten, Ängste zu äußern und auch Künstlerinnen und Künstlern Möglichkeiten geben, da Formate zu entwickeln, um damit umzugehen.
Sie haben von den Spenden gesprochen, die ja den Menschen dort helfen. Da geht es um Menschenleben, es geht nicht um die Kulturgüter. Es ist ja immer ein Totschlagargument, aber darf man jetzt überhaupt schon an die Kulturgüter denken?
Ich denke unbedingt. Also wir als Deutscher Museumsbund und andere Kulturinstitutionen, Einrichtungen müssen an die Kulturgüter denken. Die sind ja das Gedächtnis eines Volkes und es ist ganz wichtig, dass wir diese Kulturgüter schützen und bewahren, auch für die Menschen in der Ukraine. Und da sind viele Museen dabei, die zum Beispiel Lagerung und Unterbringung anbieten. Also Häuser, die jetzt auf der Webseite des Netzwerk Europäischer Museumsorganisationen, die wir zusammen mit ICOM Deutschland und dem Deutschen Museumsbund initiiert haben und dazu aufrufen, dort Aktionen, Hilfsmaßnahmen der Museen zu veröffentlichen. Da gibt es verschiedene Kategorien, in denen diese Hilfsmaßnahmen gebündelt werden. Eine davon ist Lagerung und Unterbringung. Und da bieten die Museen Hilfe an bei Unterbringung von Kulturgütern, wenn sie denn das Land verlassen sollten. Aber auch, wie Sie sagen, Verpackungsmaterial, aber auch Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn die Situation irgendwann möglich ist, vor Ort zu helfen.
Was passiert denn da oder was ist überhaupt möglich im Moment?
Also Platz zur Verfügung zu stellen jetzt hier vor Ort ist natürlich möglich. Das Problem ist, dass nicht so viel uns hier erreicht. Also es ist nicht so einfach, Kulturgüter außer Landes zu bringen, gerade in dieser unsicheren Situation. So wie Sie sagen, jetzt Verpackungsmaterial, Lagerungsmaterial, Sicherungsmaterial rüber zu bringen, das ist natürlich eine ganz aktive Hilfe, die man jetzt machen kann. Da kann man mit Hilfsorganisationen zusammenarbeiten, die auch Güter in die Ukraine schicken.
Die Organisation World Heritage Watch geht davon aus, dass Putin kulturelles Erbe aus der Ukraine auch nach Russland bringen möchte, um es dort als russische Kultur zu präsentieren. Welche Kulturschätze könnten das sein?
Welche Kulturgüter jetzt ganz genau da gefährdet sind, ich denke, das wissen die Kollegen vor Ort am besten und werden diese schützen. Ich denke, ein weiteres Problem sind vielleicht auch Diebstähle aus Museumssammlungen, dass es zu Plünderungen kommen kann. Ein wichtiger Aspekt für uns aus Sicht des Deutschen Museumsbundes ist immer, dass man solche sozusagen Diebstähle und all die Plünderungen und Verluste dokumentiert. Und da können wir nur Unterstützung leisten. Das tun auch digitale Portale, jetzt ukrainische Kulturgüter zu dokumentieren, um später auch Hehlerei auf den internationalen Märkten besser verfolgen zu können. Also da sind sehr vielfältige Dimensionen, die man da bedenken muss. Auf der einen Seite Kulturgüter, die mitgenommen werden könnten und als russische Kulturgüter dann in russischen Museen ausgestellt werden können. Aber es kann genauso zu Diebstählen, zu Plünderungen kommen, zum Versuch, diese zu verkaufen, auch finanzielle Mittel daraus zu gewinnen. Und da kann die Dokumentation sehr wichtig sein, auch in Zukunft, um dann solche Kulturgüter zu identifizieren. All das funktioniert natürlich nur, wenn man noch Kontakt auch hat zu den Museen vor Ort und auch da noch Zugang hat. Also gerade die jetzt stark umkämpften Städte, da wird es schwierig. Ich denke, die meiste Hilfe, die wir werden den Museen in der Ukraine zukommen lassen können, wird vermutlich erst nachdem der militärische Konflikt beendet ist, erfolgen. Also das Wichtige an dieser Datenbank von NEMO, wo auch die Lagerung angeboten wird, ist einfach das Angebot auch. Es ist uns aufgefallen, es haben sich zahlreiche Museen bei uns in der Geschäftsstelle des Deutschen Museumsbundes gemeldet, aber auch beim Netzwerk Europäischer Museumsorganisation mit der Frage, wie können wir helfen, was können wir tun? Und da war unser Anliegen ganz klar zu zeigen, was es alles schon an Hilfsmaßnahmen gibt. Man muss ja nicht alles neu erfinden. Das ist ein Anliegen von uns, zum einen zu zeigen, was kann man machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch eine Plattform für Museumsexperten und Experten, Kontakt aufzunehmen und zu prüfen, können wir gemeinsam etwas tun? Gibt es eine Möglichkeit? Kann man etwas an die Grenze bringen und weiterarbeiten? Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt dieser Plattform. Also aus unserer Sicht hier, die Museen in Europa zu zeigen, das gibt es alles, macht ähnliche Dinge, aber auch die Solidarität zu bekunden und auch den Menschen in der Ukraine zu zeigen. Es gibt sehr viele Angebote auf der Museums- oder Kulturebene. Schaut, ob etwas dabei ist, was vielleicht irgendwie angepasst werden könnte, dass man da helfen kann.
Hilfe für die Ukraine, das war die stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Museumsbundes, Silvia Willkomm. Menschen, die sich trauen, Mächtige zu kritisieren, die eintreten gegen Zensur, gegen die Einschränkung von Freiheitsrechten und gegen Unmenschlichkeit und die sich dabei nicht einschüchtern lassen, solche Menschen sind sehr selten. Längst nicht jeder Mensch hat ja das Zeug zum Helden, das wird in Zeiten wie diesen besonders deutlich. Der chinesische Künstler Ai Weiwei gehört aber zweifellos zu dieser Gruppe der unermüdlichen Kritiker von Missständen, auch in autoritären Systemen. In der Wiener Albertina ist ihm jetzt seine bisher umfangreichste Ausstellung gewidmet, Titel In Search of Humanity, also auf der Suche nach Menschlichkeit. Julian Ignatowitsch berichtet.
Die Hauptwerke Ai Weiweis mit ihren biografischen Prägungen und Positionierungen sind in Wien fast alle zu sehen. Der Nachbau der Zelle, in der er 81 Tage eingesperrt und verhört wurde, die Trümmer vom Erdbeben in Sichuan samt der Namen der 5.197 Schülerinnen und Schüler, die dabei ums Leben kamen. Neuere Arbeiten wie Julian Assanges Laufband, eine Metalltür mit riesigen Einschusslöchern aus Syrien oder die großformatigen Lego-Gemälde, in denen er nicht zuletzt das Thema Flucht thematisiert. Ai Weiwei stellt die Fragen unserer Zeit, meint Kuratorin Elsie Lana.
Wie geht man als zivilisierte, als menschliche Gesellschaft mit so etwas um? Ja? Wie behandelt man diese Menschen? Wie kann man insgesamt global darauf reagieren und ja, einen gewissen Zusammenhalt auch vertreten? Und wir wissen selbst nicht, ob es uns auch nicht bald mal trifft. Ich glaube, deswegen geht uns auch dieser Krieg in der Ukraine gerade besonders nahe, weil es so vor der Haustür ist.
Das Sichtbarmachen und Eintreten gegen Unrecht, Krieg und Gewalt für Menschenrechte und Frieden ist seit jeher das Hauptmotiv in Ai Weiweis Schaffen. Die Wiener Ausstellung möchte aber nicht nur den politisch engagierten Künstler zeigen, sondern darüber hinaus den Objektkünstler und Surrealisten ins Licht der Öffentlichkeit rücken. So stehen wir in den Räumen der Albertina Modern immer wieder vor Schaukästen, kleinen Podesten und bühnenhaften Arrangements, in bzw. auf denen Ais weniger bekannte Skulpturen und Readymades, viele aus seiner frühen New Yorker Zeit der 80er Jahre, zu sehen sind. Eine mit Pelz überzogene Schaufel, ein hölzerner Ball, ein Sessel aus Marmor oder klassische Tonvasen, auf denen das Coca-Cola-Logo prangt.
Ich denke, wenn man die Installationen und Objekte in dieser Ausstellung sieht, wird einem bewusst, wie sehr dieser chinesische Künstler ein Teil einer Tradition ist, die weit in die 20er Jahre zurückreicht zum surrealistischen Objekt.
Meint Museumsdirektor Klaus Albrecht Schröder und ergänzt:
Das Zusammenprallen, die Karambolage von unvereinbaren Gegenständen taucht in diesem Frühwerk auf und ist der Schlüssel bis zum Spätwerk. Wenn wir hier einen Notfallkoffer sehen, der auf einen Regenschirm stößt, ein Schuh auf einem Buch, wenn wir immer wieder die Umdeutung und Metamorphose von Materialien erleben, ein weiches Sofa im Marmor, dann sind das alles Gestaltungsprinzipien der Montage, der Collage, der Transformation, wie wir sie vom Surrealismus her kennen.
Die Ausstellung bringt beides zusammen, den Objektkünstler und Menschenrechtsaktivisten. Man bekommt fast das Gefühl, sie rehabilitiert den Künstler Ai Weiwei, der in den vergangenen Jahren hinter der öffentlichen Person fast verschwunden schien. Dabei sind die Botschaften seiner Werke oft vielschichtiger, als das auf den ersten Blick deutlich wird. In der Folge der frühwerklichen Betrachtungen sieht man die Ai-Blockbuster, also die bekanntesten Werke des Künstlers, mit teilweise anderen Augen. Die Perspektivstudien, in denen Ai Weiwei Sehenswürdigkeiten auf der ganzen Welt den Mittelfinger entgegenstreckte, etwa dem Platz des himmlischen Friedens, dem Eiffelturm oder San Marco, offenbaren dann nicht nur eine machtpolitische, sondern auch eine absurde Bedeutung. Und die Installationen zusammengeschraubter Holzhocker und Fahrräder werden nicht nur als Zeichen für Stillstand und Blockade, sondern als Hommage an Marcel Duchamp sichtbar. Man kann manche der Werke Ai Weiweis plakativ und platt finden. Man kann ihm Egozentrik und Selbstdarstellung vorwerfen. Man kann ästhetische Entscheidungen und Kommerz, Stichwort Lego oder Hornbach, kritisieren. Aber man muss letztlich anerkennen, Ai Weiweis Oeuvre durchzieht in der Gesamtschau eine klare formale Logik und ein eindeutiges inhaltliches Anliegen, das tief in der Kunst- und Menschheitsgeschichte verwurzelt ist.
In der Wiener Albertina ist dem chinesischen Künstler Ai Weiwei eine große Ausstellung gewidmet. Das war ein Beitrag von Julian Ignatowitsch. Die Tanzplattform Deutschland, das ist ein Forum für den zeitgenössischen Tanz, das alle 2 Jahre an wechselnden Orten stattfindet. Dabei werden neue Choreografien aus der freien Tanzszene vorgestellt, die eine Jury vorher ausgewählt hat, also so ähnlich wie beim Berliner Theatertreffen. 2020, da hatten die Veranstalter großes Glück. Die Tanzplattform Deutschland in München war nämlich eine der letzten Veranstaltungen, die vor dem ersten großen Lockdown in Deutschland gerade noch stattfinden konnten. Und ganz ohne Ausfall und Pause ist Mitte vergangener Woche, 2 Jahre später, nun die Tanzplattform 2022 eröffnet worden. Erstmals seit der Gründung wieder in Berlin im Hebbel am Ufer. Gezeigt werden dort bis morgen einschließlich insgesamt 12 Produktionen und Elisabeth Nehring hat einige interessante Stücke gesehen.
Stop messing with me. It's your homie.
Lässig hängt er auf einer dick gepolsterten Sitzbank, halb sitzend, halb liegend, den einen Arm mit ausgestrecktem Finger in die Luft erhoben. Rosa Turnschuhe und weite Baseballklamotten, dicke Ketten um den Hals, ein glitzerndes Tuch um den Kopf. In Being Pink Ain't Easy präsentiert sich der Tänzer Rudi Natterer als Gangster-Rap-Kopie, als Poser in Pink. Ein weißer Mann, der sich schwarze Männlichkeitsbilder aneignet, sie durchdekliniert und auf Bewegungen der europäischen Tanzgeschichte treffen lässt. Doch seine unnahbare Coolness bekommt erst feine und schließlich deutliche Risse. Johanna Tischkau choreografiert diese Männlichkeitskrise mit Witz und einem feinen Auge für Brüche in Identitätskonstruktionen. Auch die Produktion Flash lebt von der Präzision. Choreografin Sheena McRandles kreiert ein Trio, in dem die Tänzerinnen alltägliche Bewegungsabläufe verändern, sie verkünsteln, motorische Details bis zur Karikatur vergrößern und auf diese Weise den größtmöglichen Abstand zu natürlichen, gar authentischen Bewegungen und Expressionen schaffen. Ob ein zum Schrei aufgerissener Mund, eine zigfach variierte Kopfbewegung oder ein Gang über die Bühne, der zeitlupenlangsam erscheint. mit Methoden wie Fragmentieren, Zerdehnen, Auseinandernehmen und Beschleunigen, übersetzt Sheena McRandalls gängige Filmtechniken in Performance. Flush und Being Pink Ain't Easy sind nur zwei Beispiele des durchweg beeindruckenden Programms der diesjährigen Tanzplattform, die sich ganz auf die Präsentation von Tanzstücken der freien Szene konzentriert. Ausnahmen sind Koproduktionen zwischen freier Szene und Stadt- und Staatstheatern, wie das fulminante Solo »It Won't Be Like This Forever«, in dem der Tänzer Daniel Conant in atemberaubender Geschwindigkeit durch ganz verschiedene Bewegungsstile und zum Teil auch politische Posen rast. Von klassischen über sportliche Bewegungseinheiten, vom Breakdance über Seilspringen bis in den Hitlergruß. Die Fülle an Referenzen aus Geschichte und Tanzhistorie sind überwältigend und gnadenlos gut getanzt. Die vom Hebbel am Ufer eingeladene Jury hat das Programm der Tanzplattform 2022 unter noch nie dagewesenen Umständen ausgewählt. Viele der in den letzten 2 Jahren entstandenen Produktionen, die nun in Berlin präsentiert werden, waren bisher nur online zu sehen und sind jetzt zum ersten Mal von einem größeren Publikum live zu erleben. Umso überraschender ist die Erkenntnis, die Pandemie war bisher weder der Qualität noch der Quantität im zeitgenössischen Tanz abträglich. Wer erwartet hatte, dass die freie Tanzszene auf die Schließung von Theatern und Studios mit einer langen Kreativitätspause reagiert, hat sich geirrt. Schaffensdrang, aber sicher auch die Notwendigkeit, sichtbar zu bleiben, haben unter den freien Tanzschaffenden auch in pandemischen Zeiten zu einem enormen schöpferischen Output geführt. Die Vielfalt allein der für die Tanzplattform ausgewählten Stücke kann kaum auf den Punkt gebracht werden. Dennoch ist auffällig, Choreografinnen und Choreografen haben in den letzten 2 Jahren sehr physisch gearbeitet. Der Körper mit seinen Bewegungsmöglichkeiten, aber auch als Projektionsfläche verschiedener Ideen und Vorstellungen, steht ganz im Mittelpunkt der Bühnenstücke. Dass es bisher nur eine Corona-bedingte Absage gab, ist genauso ein Glück wie die Tatsache, dass diese Tanzplattform überhaupt live mit so vielen Besucherinnen stattfinden kann. Fast möchte man pathetisch sagen, die Kraft der Tanzkunst, Menschen zu versammeln und in Kontakt miteinander zu bringen, ist zurück und darf endlich wieder gelebt werden.
Elisabeth Nehring berichtete aus Berlin von der Tanzplattform Deutschland. Auf der Pressekonferenz zu einer Ausstellung in Frankfurt am Main kamen vergangene Woche tatsächlich Mordfantasien zur Sprache. Der wissenschaftliche Direktor der Bildungsabteilung im Zentralrat der Juden in Deutschland, Doron Kiesel, erzählte nämlich von einem Entschluss, den er als 14-Jähriger gefasst hatte. Damals wollte er die Mörder seiner Großeltern eigenhändig umbringen. Er lebte damals erst seit ein paar Jahren in Deutschland, aufgewachsen war er in Israel und die Eltern seiner Eltern waren in Auschwitz ermordet worden. Gottlob habe er seinen Racheplan nicht weiter verfolgt, erklärte Kiesel, und die neue Ausstellung im Jüdischen Museum Frankfurt versöhne ihn. Ihr Thema ist nämlich die Rache in der jüdischen Kulturgeschichte. Ein Beitrag von Sabine Mahr.
Der Inbegriff der Rache ist ein Baseballschläger, 80 cm lang, aus Holz und beschrieben mit Namen der ermordeten Opfer. In dem satirischen Kriegsfilm Inglourious Basterds erschlägt ein bulliger jüdischer Soldat damit einen KZ-Wächter. Die Originalrequisite aus dem Hollywood-Film hat das Jüdische Museum an den Anfang seiner Ausstellung »Rache von Gott« zu Quentin Tarantino gestellt. Wie ein Damoklesschwert schwebt der Schläger von der Decke. Dieses dramatische Setting stimmt gut ein auf das moralisch kontroverse Tabuthema. Ist Rache nur blutrünstige Vergeltung und persönliche Genugtuung? Oder ist sie auch die dunkle Seite der Gerechtigkeit? Die Ausstellungsmacher Miriam Wenzel und Max Czollek haben zahlreiche Exponate zu jüdischen Rächerinnen und Rächern aus der Kulturgeschichte zusammengetragen. Darunter Filme, Comics und Computerspiele. Gleich zu Beginn räumt die Ausstellung mit mittelalterlichen Verschwörungslegenden auf und erklärt falsche Rachebegriffe. Miriam Wenzel.
Auge um Auge, Zahn um Zahn ist eine Wendung aus der Tora, auch das Talionsprinzip genannt, das von Rabbinern über die Jahrhunderte hinweg immer als Formel für Schadensersatz interpretiert wurde. Es ist von Seiten der christlichen Kirche anders interpretiert worden als eine Formel für Rache.
Der jüdische Gott rächt sich erst, wenn das Maß voll ist, etwa im Fall der 10 Plagen oder von Sodom und Gomorra. In seltenen Fällen vollziehen mythische Figuren die Strafe an Gottes Stelle. Beispiele sind Samson, Lilith oder Judith, die Holofernes den Kopf abschlägt. Der afroamerikanische Künstler Kehinde Wiley gibt der Rachegeschichte seinen eigenen Dreh. Er hat Judith als selbstbewusste schwarze Frau gemalt, die einen weiblichen Blondenkopf in der Hand hält. Sein großformatiges Gemälde von 2012 ist in Frankfurt zu sehen, ebenso wie Zeitschriftencover aus den 1930ern. Golem und andere Superhelden kämpfen da gegen den Nationalsozialismus oder das Böse allgemein. Miriam Wenzel.
Der Golem ist eine alte jüdische Legende. Die wandelt sich dann zu einer Legende einer mit übermenschlichen Kräften ausgestatteten Figur zur Verteidigung der jüdischen Gemeinschaft. Und die wird weitergeschrieben. 1938 kam der erste Superman-Comic raus, Batman 1939.
Im historischen Teil stellen die Ausstellungsmacher die heikle Frage nach der Rache für erlittenes Leid im Holocaust. Nur einzelne Attentäter haben sich an die Nationalsozialisten gerecht. Warum ging die Rache nicht weiter? So they'd kill 6 Millionen Deutsche umzubringen als Vergeltung für die 6 Millionen ermordeten Juden. Von dieser Rachefantasie der jüdischen Nahkampfbande 1945 erzählt David Kahn in seinem Song von 2018. Nicht Rache, aber Wut über ausgebliebene Gerechtigkeit nach der Shoah. Auf dieses Thema war Miriam Wenzel auch vor 2 Jahren in einem Artikel von Max Czollek gestoßen, als er die Idee zu der Ausstellung kam.
Von jetzt der dritten Generation, den jungen, heute in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden, da wird viel stärker artikuliert das Ausmaß der offen gebliebenen Rechnungen.
Die Ausstellung Rache von Gott zu Quentin Tarantino will mit Katalog, Podcasts, Blogs, Selfie-Stationen und eigener Playlist ein breites Publikum erreichen. Angesichts des Ukraine-Kriegs bekommt das Thema beunruhigende Aktualität. Ein Thema, das so alt ist wie die Menschheit selbst.
Sabine Maher berichtete über eine Frankfurter Ausstellung zum Thema Rache in der jüdischen Kulturgeschichte. Am Mittwoch wurde die Lit Cologne eröffnet mit einer Solidaritätsveranstaltung für die Ukraine. Dieser Abend hat nun Konsequenzen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Des Pen-Zentrums. Ich fange nochmal von vorne an. Dem Deutschlandfunk liegt ein Schreiben vor, in dem Mitglieder des Pen-Zentrum Deutschlands, darunter auch Altvorsitzende, den Rücktritt des jetzigen Präsidenten Denis Yücel fordern. Grund dafür ist eben jener Auftritt Yücels bei der Lit Cologne, der auch in der Presse vielfach für Verwirrung gesorgt hatte. Dort hatte der explizit als PEN-Präsident eingeladene Journalist unter anderem gefordert, den Luftraum über der Ukraine zu schließen und zwischen den Zeilen angedeutet, die NATO solle Putin vielleicht doch militärisch herausfordern. Mit diesen öffentlichen militärstrategischen Äußerungen habe Yücel die Befugnisse seines Amtes überschritten und außerdem gegen die Charta des internationalen PEN verstoßen, die sich dem Ideal einer in Frieden lebenden Menschheit verpflichtet fühlt, heißt es in dem Schreiben. Denis Yücels Antwort, die dem Deutschlandfunk ebenfalls vorliegt, lautet, er hätte sehr wohl im Sinne der PEN-Charta gesprochen und ein persönliches Gespräch vor der Rücktrittsforderung für den besseren Weg gehalten. Seinerseits warf er den Mitgliedern nun vor, mitten in diesem Angriffskrieg nichts Sinnvolleres zu tun, als über Interna zu streiten. Die Rücktrittsforderung lehnte er ab. Am Montag soll es ein offizielles Schreiben der Schriftstellervereinigung geben. 5 Minuten lang redete der russische Präsident Putin gestern auf einer Propagandaveranstaltung im Luschniki-Stadion in Moskau anlässlich des 8. Jahrestages der Krim-Annexion. Putin behauptete ein weiteres Mal, die Ukraine verübe einen Genozid. Der Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa, Manfred Zappa, zeigt sich tief beunruhigt über den Ton der Rede.
Diese Rede war eine stalinistische Rede. In dieser Terminologie steckt im Prinzip der Beginn eines neuen großen Terrors. Es ist der Aufruf, die liberalen Kräfte oder aber die ein Gewissen haben und gegen den Krieg Russlands, gegen die Ukraine auftreten, zu verfolgen, auszumerzen, so wie es in der Sowjetunion und insbesondere im Stalinismus war, zu säubern. Und es ist einfach eine ganz, ganz bedrohliche Situation.
So der Politikwissenschaftler Manfred Zappa gestern im Deutschlandfunk Kultur.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über Lebensmittel- und Waffenlieferungen an die Ukraine. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.